Wir fanden es in dem Moment wichtig, 75 Jahre nach Kriegsende nochmal an das Ende dieses Krieges zu erinnern und was es bedeutet hat. Weil in der ganzen Diskussion der letzten Jahre das vielleicht ein bisschen untergegangen ist, dass die Schäden, die dieser Krieg hervorgerufen hat und die Ideologie, die dahinter stand. Und die zweite Idee, die für uns sehr wichtig war, war, dass wir das versucht haben, eben nicht aus einer nur deutschen Perspektive zu erzählen, sondern dass wir versucht haben, von Anfang an multiperspektivisch daran zu gehen. Das heißt, wir erzählen zwar ausschließlich über Berlin und in Berlin, aber wir erzählen eben auch aus dem Blick einer Zwangsarbeiterin, eines Zwangsarbeiters, eines Diplomaten, eines Journalisten aus Norwegen, genauso wie eines deutschen Soldaten oder eines Rotarmisten, der hierher kommt. Das sind sozusagen diese verschiedenen Blicke auf diese Situation, die so ganz unterschiedlich sind. Und für mich persönlich ist es einfach schon auch eine Herzenssache gewesen, dieses Projekt voranzubringen und auch durchzuführen. Wir waren sehr knapp in der Zeit. Also es war sowieso knapp in der Zeit. Ich glaube, wir hatten nur 6 Monate insgesamt. Also von Beginn der Recherche bis Fertigstellung hatten wir nur 6 Monate. Normalerweise braucht man für so ein Projekt 1,5 Jahre. Also wichtig war für uns von Anfang an, dass wir sozusagen nicht nur in deutsche Archive gehen, sondern auch in russische Archive, in französische, britische, kanadische, australische Archive, um einfach wirklich aus diesen verschiedenen Blickwinkeln was zusammensetzen zu können. Ja, es gibt diese Passage mit dem Angriff auf Berlin. Also zu Anfang sieht man Bomber Command in der Nähe von London, die planen den, dann fliegen die Flugzeuge los und dann sieht man die Berliner, die in die Bunker laufen. Und dann hört man den englischen Kommentar dazu. Und der Kommentar sagt, jetzt hat sich das Rad gedreht. Jetzt kriegt Berlin ab, was Berlin bisher anderen Städten angetan hat. Und gleichzeitig hört man die Stimmen dann der Deutschen, ja, die das abkriegen. Ja. Also, und dies ist schon, wenn man aus verschiedenen Archiven das alles zusammensammelt, ne, kriegt man auf einmal ein ganz anderes Bild, als wenn man sozusagen auf einen Blick beharrt oder auf zweien. Und das fand ich eigentlich das, an der Archivarbeit das Interessanteste. Und wir haben auch Rechercheurinnen und Rechercheure in Washington gehabt, in Paris gehabt, in London gehabt, in Moskau und Krasnodar gehabt, einfach um das sozusagen aus den Archiven rauszuholen. Ja. Das war dann aber auch unser Unglück, weil als Corona kam, hat sozusagen, konnten wir sehen, wie weltweit ein Archiv nach dem anderen zumachte und wir brauchten aber noch Material von denen. Das heißt, wir saßen da und haben das war wie Dominosteine, der eine nach dem anderen klappte runter und wir dachten, okay, aber wir brauchen doch noch dieses Material, wie kommen wir da jetzt ran? Das war sozusagen so ein Lauf gegen die Zeit. Das war das eine, aber das andere, das sieht man, glaube ich, auch in dem Film. Dadurch, dass wir diese ganzen Blicke integriert haben, ergibt sich, glaube ich, ein ganz anderes Bild, als wenn ich jetzt erzählt hätte, die Berliner im Krieg. Ja, so. Sondern das hier ist die Welt im Krieg, weil die ganze Welt ist auch hier. Ja, die ganze Welt ist dann auch in Berlin. Also spätestens im August, wenn dann die Franzosen da sind und die Engländer und die Amerikaner und die Russen und die Deutschen, alle mit ihren jeweiligen Streitmächten, also die Engländer und die Franzosen aus ihren damaligen Kolonien, alle in Berlin. Ich glaube, Berlin war nie wieder bis heute so multikulturell, wenn man will, wie 1945 im Mai, Juni, Juli, August. Erstmal gibt es gar nicht so viel Material, das muss man sozusagen. Das Ausgangsmaterial ist ja Tagebücher. Wir haben gesagt, wir basieren es hauptsächlich auf Tagebüchern. Und es gibt nicht so viele Tagebücher, die erhalten geblieben sind von 1945. Von daher habe ich erstmal geguckt, was gibt es überhaupt an Tagebüchern. Und die habe ich so umfassend es geht einfach ausgewertet. Und ganz klassisch mit dem Karteikasten, Karteikarten und dann habe ich Tag für Tag durchgegangen, wer hat wann was geschrieben und kann man über diese Tagebuchnotizen mit Dokumenten und mit Zeitungsausschnitten und sowas dann überhaupt das erzählen. Und das war erstmal die erste Arbeit, die sozusagen 3 Monate gedauert hat, wo man immer in Archive steigt und guckt, was gibt es da überhaupt. Ja? Und viele Tagebücher sind verbrannt, viele Tagebücher sind weggeworfen worden. Ja, also es bleibt gar nicht so viel, was sie da haben. Tagebücher, Briefe, Dokumente. So. Und das war sozusagen der erste Ansatz. Und daraus ergibt sich schon gezwungenermaßen eine erste Auswahl. Ja. Ganz schwierig zum Beispiel ist es Tagebücher von untergetauchten Juden. Die haben natürlich keine Tagebücher geschrieben. Ja. Das heißt, wenn sie jetzt ein Tagebuch schreiben und schreiben, ich bin ein untergetauchter Jude und dann kommt ein Gestapo-Mitarbeiter und findet das, dann sind sie weg, nicht? Und im KZ. Also schreiben die keine Tagebücher. Und wir hatten das große, große Glück, dass wir Briefe gefunden haben von einer untergetauchten Jüdin, Alice Löwenthal, die Briefe an ihren Mann, der weg war, und sie wusste nicht wo. Und sie hat ihm sozusagen Briefe geschrieben, die sie nie abgeschickt hat. Und diese Briefe bilden sozusagen ein Grundgerüst. Und so haben wir das alles zusammen aufgebaut. Ja? Also, und dann gibt es natürlich Schätze in Tagebüchern wie Brigitte Eike. Ja? Ja, das ist veröffentlicht als Backfisch im Bombenkrieg, die jeden Tag geschrieben hat und aus einer ganz naiven Sicht geschrieben hat wie ein Backfisch, also eine 17-Jährige, diesen Krieg erlebt. Ja? Die hat natürlich nichts anderes im Sinn als Kino, Jungs, tanzen gehen. Ja, ich habe versucht, sozusagen Tagebücher aus möglichst vielen Perspektiven zu finden. Schwierig auch, Tagebücher von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter zu finden. Ne? Also so ergibt sich so eine erste Auswahl und darauf basiert im Grunde genommen der ganze Film. Auf diesen Tagebüchern und auf den Dokumenten und in Spurenelementen, manchmal auch noch aus Erinnerungen. Aber wir haben versucht, Erinnerungen zu vermeiden, weil Erinnerungen haben ja immer diesen Nachteil, dass man nachträglich noch ein bisschen dran rumfeilt. Ja? Also, dass man auch ein bisschen guckt, naja, vielleicht sollte hier meine Position doch in ein besseres Licht rücken. Ja? Und so. Und Tagebücher haben halt diesen total guten Vorteil, dass sie unmittelbar sind. Ja? Sie sind im Moment geschrieben. Sie drücken das aus, was die Leute in dem Moment gedacht und gefühlt haben. Und das ist natürlich ein riesiger Schatz, daran zu kommen. Nicht? Also nicht Zeitzeugen, ich erinnere mich zurück, so war es, sondern im Moment, aus dem Moment heraus, das erzählen zu können. Das ist, finde ich, eine große Qualität. Ja. Ja, also wirklich, also eine der bittersten Funde, die wir gehabt haben, die sind wir über mehrere Stationen drauf gekommen. Ich habe an einem Sekundärliteratur mal so eine Quellenangabe gesehen, ganz sozusagen unten, siehe auch Landesarchiv Berlin, die und die Aktennummer, und dann haben wir mit unseren Rechercheurinnen sind wir dem nachgegangen und dann sind wir auf eine so dicke Akte gestoßen von Frauen, die vergewaltigt worden sind. Und das ist nicht jedes Blatt eine Frau, sondern auf jedem Blatt 20, 30 Frauen und sie blättern durch und durch und durch. Und dann wird einem auf einmal schlagartig klar, was passiert ist in Berlin in dieser Zeit von April bis in den September hinein. Ja? Also das ist wirklich, erschlägt einen und raubt einem auch den Atem. Und gleichzeitig auch, na klar, wenn Sie dann sehen, die letzte Transport nach Theresienstadt ist Mitte März. Ja? Und wir haben dann versucht, es gibt kaum noch Akten dazu, weil die natürlich versucht haben, die Nazis alle Akten zu verbrennen. Aber wir haben dann eben noch ein paar wenige gefunden. Und dann sehen Sie auch da diese ganze Liste an Menschen, ja, die sozusagen in den Tod geschickt werden. Und das ist manchmal auf der Aktenebene so nüchternes, da steht, ja, es ist unglaublich brutal, finde ich. Also es haut einen echt manchmal um. Ja. Also es ist überraschend und überraschend, aber auch, wenn Sie dann lesen, in Tagebüchern, ja, wir sind ins Kino gegangen, dann kam Alarm, dann sind wir in den Bunker gegangen, dann war der Alarm vorbei, dann sind wir hoch und dann ging das Kino weiter. Also dieser Alltag, ja, also wie der Krieg so mehr und mehr zum Alltag wird. Nicht? Und man muss sich ja vorstellen, im Januar sind die Alliierten noch jenseits der deutschen Grenzen. Nicht? Und die kommen dann so langsam auf die Stadt zu und der Krieg nimmt also an Dringlichkeit zu. Und sie merken dann, wie die Menschen sich mehr und mehr daran gewöhnen und mehr auch härter und bitterer und werden bis zum Schluss eben da in der ganzen Stadt Leichen rumliegen. Und das ist dann im Tagebuch irgendwie nur noch ein Halbsatz wert. Ja? Ganz am Anfang stand eigentlich die Idee, dass man versucht, aus dem Blickwinkel der Leute zu erzählen, die 1945 in dieser Stadt gelebt haben, in den unterschiedlichsten Zuständen. Ja. Und der Vorteil ist eben, dass es sehr unmittelbar ist. Ja, also da wird nichts geschönt. Da guckt keiner zurück und macht das, was er getan hat, besser oder schlechter oder versucht, irgendwas dazu zu erfinden, sondern Tagebücher sind meistens sehr direkt. Ja, also man hat da auch nicht die reine Wahrheit. Ich will nicht sagen, man hat jetzt wirklich den authentischen Moment. Nicht? Aber man hat eine Ahnung davon, bekommt eine Ahnung davon, wie die Leute den Krieg gesehen haben und wie sie über ihn gedacht haben und wie sie sich selber darin verortet haben. Und wir haben auch tatsächlich diesen ganzen Film von diesen Tagebüchern her gesteuert. Ja, also zuerst haben wir die Auswahl der Zitate gemacht. dann die Zitate sozusagen in Ordnung gebracht, damit wir überhaupt erzählen können, was passiert. Und von da aus sind wir dann zum Bild gegangen. Also ich würde erstmal sagen, wer diese 180 Minuten sieht und danach immer noch denkt, dass der Nationalsozialismus eine gute Sache ist, der hat ein Herz aus Stein. Ja. Also ich glaube, die Dokumente sprechen schon für sich. Und die Zusammenstellung der Dokumente und wie sie miteinander arbeiten und wie sie auch einander widersprechen und sich gegenseitig kommentieren, sprechen auch für sich. Und Zuschauer sind klug genug, um ihre eigenen Schlüsse daraus zu ziehen. Da bin ich mir absolut sicher. Ja. Natürlich, es gibt immer diesen Moment, gerade bei der Nazi-Propaganda, aber ich meine, Sie kriegen ja keine Filme, die nicht Propaganda sind aus der Zeit. Ja, ob das nun Propaganda der Sowjets ist oder Propaganda der US-Armee oder Propaganda der Deutschen, das ist immer, zielt es natürlich darauf, das Publikum in die eine oder andere Richtung zu bringen. Ja. Dieses Problem haben Sie mit allen Bildmaterialien. Und wir haben eben gesagt, wir müssen das Material dann wiederum so auseinandernehmen und gegeneinander stellen, dass es sich gegenseitig kommentiert und dass dadurch eben eine Aussage getroffen wird. Ja. Und ich glaube, die ist ziemlich eindeutig. Also wie gesagt, also wer danach immer noch denkt, dass das Dritte Reich in irgendeiner Weise eine gute Sache war, der, dem kann ich jetzt auch nicht mehr helfen. Ja.
Dem ist nicht zu helfen?
Nee. Ne, wirklich nicht. Also da sprechen auch einfach die Dinge für sich. Ja. Ja. Also der Größenwahn, die Dummheit, einfach auch wirklich diese stupide Dummheit dieses Systems. Ja. Und der, auch die Verachtung nicht nur des Gegners und des Feindes, sondern auch die Verachtung eigentlich der eigenen Leute und der eigenen Personen. Also das spricht da schon sehr stark heraus. Ja. Ich glaube, was richtig ist, an dieser Aussage ist, dass es, glaube ich, die erste große Erschütterung ist, die die ganze Welt betrifft. Ja, das ist, glaube ich, richtig an dieser Aussage, ja, von Frau Merkel, dass das das größte oder schwierigste Ereignis ist, mit dem wir konfrontiert sind seit 1945, weil es gibt keinen Ort auf dieser Welt, an den wir flüchten können. Und das war im Zweiten Weltkrieg ebenso. Ja. Selbst wenn Sie in Wisconsin gelebt haben, irgendwie ein Nachbarsjunge war in der Armee oder ihr eigener Sohn oder ihr Mann. Ja, überall ist das gegenwärtig. Ich glaube, das ist damit schon wirklich zu vergleichen. Das ist das eine, was ähnlich ist. Das andere ist, ich habe vor 5 Wochen, als das anfing, habe ich Albert Camus gelesen und der schreibt in Die Pest, ja, schreibt er, Kriege und Epidemien treffen die Menschen unvorbereitet. Ja. Niemand glaubt, dass es kommt, ja, aber es kommt. So, wir tun alle so, als könnten wir einfach so weitermachen, aber das stimmt eben nicht. Also wie sorglos man am Anfang ist und wie dann die Welle über einen hinweg schwappt. Und danach ist die Welt anders und sortiert sich neu. Ja. Das ist vielleicht auch ähnlich. Der große, große, große Unterschied ist, man muss einfach sagen, der Zweite Weltkrieg ist ein menschengemachtes Ereignis. Ja, das haben Menschen geplant und durchgeführt. Das wurde in Berlin geplant und ausgelöst. Das wurde von Deutschland geplant und ausgelöst. Ja, das ist ein kollektiv organisiertes Unglück, wenn man so will. Und da gibt es Schuldige. Ja.